Abendmahl, unser Thema Leid und Krankheit, was sagt die Bibel dazu? Teil 3. Wir hatten im ersten Teil etwas gehört über die Wurzel aller Krankheit, die Wurzel all des Todes und des Leids. Wir haben etwas gehört über das Thema, hat jeder, der krank ist, besonders gesündigt? Und ich habe etwas gesagt über Krankheiten generell im Alten und im Neuen Testament. Im Teil 2 haben wir etwas gehört über das Wort Heilung. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe dort etwas erklärt, eine Definition gegeben. Wir haben hineingeblickt in Heilung im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich habe euch etwas erzählt, dass auch die Heilung, die der Herr Jesus getan hat, oft nicht nur Wunder waren, sondern vor allen Dingen Zeichen. Und dass diese Zeichen dazu dienten, dass Israel besonders ihn erkennen sollte als Messias. Wir haben etwas gehört über das Thema Vorsicht, der Teufel ahmt nach. Ich habe euch etwas gesagt, dass es eben halt auch Medikamente gibt. Ich habe euch etwas gesagt, dass es eben halt auch Dinge gibt, wo man auch zu einem Besprecher geht und so, wo man mit Hilfe des Teufels scheinbar gute Dinge tut. Ich habe uns dann noch etwas gesagt über Jesaja 53 und andere Bibelstellen, die oft zitiert werden von dieser sogenannten Heilungsbewegung aus Amerika, die diese Irrlehre verbreiten, dass ein Kind Gottes nicht krank sein darf und wenn er krank ist, dann hat er gesündigt und wenn du nicht gesund wärst, dann glaubst du zu wenig und all so ein Unfug. Und Teil 3 heute, jetzt geht's ins Eingemachte, letzte Teil, das erste Thema ist: Wie gehen wir als Gemeinde eigentlich mit Jakobus Kapitel 5 ab Vers 13 bis 18 um? Und ich lese uns das jetzt mal vor, was in Jakobus 5 Vers 13 bis 18 steht. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Eigentlich geht es in diesem Jakobusabschnitt um das Gebet. Generell um das Beten. Aber auch um das Thema, wie gehen wir um mit Krankheit. Den größten Fehler, den Gemeinden machen, ist, weil es viele, viele Leute gibt aus dieser Heilungsbewegung, die nicht biblisch orientiert handeln, praktizieren sie gar keine Heilung mehr. Beten gar nicht mehr für die Kranken, so wie es Gott anordnet. Das ist genauso sündig. Ein wichtiger Satz am Anfang: Wir alle müssen es lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Das müssen wir lernen. Es ist nicht so, dass Jesus auf all unser Problem uns eine Antwort gibt. Es gibt manche Leute, die sagen, das kommt zu Jesus und dann wird jede Antwort gelöst. Muss ich sagen, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt hunderte, tausende von Christen, die haben bis zum heutigen Tag tausende von Fragen noch. Gott beantwortet uns hier auf Erden nicht jede Frage. Wer das behauptet, vertritt ein falsches Evangelium. Punkt. Und das ist genau das, was uns im Glauben so Sorgen macht. Wir wissen von dieser unsichtbaren Welt, dass dort Gott ist, dass er alles im Griff hat, aber wir als Menschen auf der anderen Seite der Welt, sage ich mal so, leben, hier in unserer Welt. Und da sind viele Fragen, viele Dinge, die wir nicht einordnen können, weil uns auch der Überblick fehlt. Es gibt nur einen, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist, und das ist unser Gott. Und wenn wir als Christen mit diesem Gott leben, dann weiht er uns in manche Geheimnisse ein. Ja, aber nicht in alle. Gott bleibt immer noch Gott. Wisst ihr, Geschwister, das Wort, was dort steht, leidet jemand unter euch. Dieses Wort leiden ist das griechische Wort kakopathia. Und das heißt, es meint alle Formen körperlichen Beschwerden. Alle. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da lesen wir etwas in Vers 2. Da sagt Paulus, denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Vers 4, denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Hier spricht Paulus von der Umgestaltung unseres Lebens und er wünscht sich das so sehr, dass er überkleidet wird, dass der Herr wiederkommt zur Entrückung. Aber er sagt, in diesem hier, das ist unser jetziger Leib, was tun wir da? Jeden Tag Halleluja singen? Was sagt Paulus? Wir seufzen. Und wir dürfen seufzen. Es gibt manche Christen, die sagen, jetzt hast du aber jetzt mal genug. Manche Menschen sind frommer als Jesus. Da stirbt ein geliebter Mensch und dann kommen fromme Sprüche. Er ist doch erlöst. Bist du so traurig? Wein doch nicht. Ihr hättet diese Leute, die so reden, die hätten ein ganz großes Problem mit Jesus gehabt. Als Lazarus sein Freund starb, weinte er bitterliche Tränen. Wenn einer wusste, wie gut es Lazarus jetzt ging, dann war es Jesus, der den Himmel selbst bewohnte. Aber ich lese in meiner Bibel nicht, dass er Luftsprünge machte und sagt, Vater, er ist bei dir. Ich lese in meiner Bibel, dass da ein Wort steht, dass sein Herz sich umdrehte. Das ist ein Begriff größter Trauer. Der hat nicht nur meine Dröhne verdrückt, der hat bitterlich, 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 bitterlich geweint, der Herr. Und wenn du in Trauer bist, dann wein. Und lass dich nicht von irgendwelchen überdrehten Christen einreden, dass man als Christ nicht weinen darf. Ein Bruder hat mal gesagt, Menschen, gläubige Menschen, die meinen, man solle nicht weinen, die tun ihnen leid. Gott kann ihnen am Ende noch nicht mal die Tränen abwischen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass dir nicht so einen Unfug reden. Die Bibel sagt, es ist Zeit zum Trauern und es ist Zeit zum Freuen. Es ist Zeit zum Weinen und es ist Zeit zum Lachen. Und wenn du momentan in so einer Krise bist, dann wein. Wein vor deinem Gott. In den Psalmen steht, ich sammle deine Tränen in einen Krug. Jede Träne, die du weinst, hat er in seinen Krug gesammelt. So interessiert es an dein Leben. Jede Träne, die du abends weinst, wo du denkst, jetzt sieht mich keiner, jede kleine Träne fließt an Gott vorbei und er zählt sie. Und ich lese in meiner Bibel nicht, dass er schimpft und sagt, hör auf zu weinen. Er sagt, mein Kind, wein. Wein. Aber wein bei mir. Wir dürfen seufzen, aber wir sollen auch beten. Und die schönsten und wichtigsten und gesegnetsten sind Gebete, wo die Tränen fließen, oder? Wenn wir richtig beten, dann können wir kaum sprechen, oder? Wenn du so in richtiger Not bist, das sind Gebete, die gehen direkt zum Himmel auf. Also hier ist alle Formen körperlicher Krankheit gemeint, bei diesem Leiden. Es ist nicht nur so ein kleiner Schnupfen. Leidet ihr unter jemand? Macht uns auch schon was zu schaffen. Hier ist alles gemeint. Schnupfen genauso wie fürchterliche Krebserkrankung. Alles ist in diesem Leid umfasst. Jede Krankheit. Und wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Es sind drei Dinge, die hier angeleitet werden. Erstmal in Vers 13, der Leidende soll selbst beten. Das ist das Erste. Nicht gleich zum Ältesten. Er soll erstmal selbst beten. Das ist eine wichtige Ansage. Manche sagen, oh, ich weiß nicht, wenn ich beten soll, wie ich beten soll, wenn ich in so einer Not bin. Sag es ihnen doch. Jemand hat gesagt, ich kann nicht beten. Er hat einmal gesagt, dann klage es Gott, dann sage es Gott und siehe, du betest. Beten ist Gott sein Herz ausschütten. Nicht fromme Sprüche willen. Sag ihm alles, was dich bewegt. Hey, ich bin am Ende. Ich sehe dich nicht. Bin verzweifelt. Ich habe das Gefühl, dass du mich überhaupt nicht liebst. Was macht Gott dann? Er schickt Blitze vom Himmel. Nein, er hört zu. Er hört zu. Der Leidende soll beten. Bete, wenn du Leid hast. Geh zu Gott und ruf. Oh, sagst du, ah ja, ich habe ihn davor überhaupt nicht angerufen. Jetzt, wo ich krank bin, wo es mir schlecht geht, jetzt bete ich. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Gott hat damit kein Problem. Gott hat die Krankheit in dein Leben geschickt, damit du endlich wieder mit ihm redest. Er weiß, dass du vorher hättest beten sollen. Das weiß er alles. Aber er ist nicht beleidigt und eingeschnappt und sagt, nee, jetzt betest du, wo du krank bist. Jetzt höre ich auch nicht zu. Das macht Gott nicht. Sondern Gott sagt, ich weiß, dass du mir die ganze Zeit wegläufst, jetzt bist du krank, du kommst jetzt zu mir, du hast das Gefühl, dass du mich als Rettungsring benutzt oder als Feuerlöscher. Das macht nichts, aber ich bin hier. Merkst du gar nicht, dass ich die ganze Zeit nach dir greife? Der Leidende soll beten. Und Vers 14 und 15 in Jakobus 5, die Ältesten sollen beten. Das ist ein ganz wichtiger Dienst der Ältesten, zu beten mit den Kranken, mit den Leidtragenden. Das werden wir in Zukunft so praktizieren. Jetzt sind Älteste da. Und so Gott will und Carlo und ich gesund bleiben und auch Gabriele noch in unserer Mitte bleiben darf, dann werden wir in Zukunft danach handeln, was Jakobus 5 sagt. Aber danach handeln, nicht was uns irgendwelche durchgeknallte Christen sagen. Wir wollen uns hier an das Wort halten. Und in Vers 16 steht nachher, die Gemeinde soll beten und seelsorgerlich helfen. Da steht in Jakobus 5 eine wichtige Sache, bekennt einander die Vergehung und betet füreinander. Jetzt wird die Gemeinde auch mit ins Boot gezogen. Also die Gemeinde ist nicht so ein One-Man-Show. Das ist ein Ältester oder Älteste und die haben alles im Griff. Alle müssen beten. Der Kranke, die Ältesten und die ganze Gemeinde. Wir brauchen auch dein Gebet, lieber Bruder, liebe Schwester. Auch wenn du kein Diakon bist, kein Ältester und nicht predigst. Dein Gebet ist wichtig. Gerade euch älteren Leute sage ich das auf dem Herzen. Vielleicht merkt ihr, dass eure Kraft nicht mehr so da ist. Ihr könnt nicht mehr so spontan handeln. Vielleicht ärgert ihr euch darüber. Macht es nicht. Nutzt es als Chance. Du darfst beten. Wisst ihr, wie viel Gemeinde getragen werden, wie viel Gemeinden getragen werden durch alte Geschwister, die nicht mehr gehen können und im Bett liegen und nicht mehr aufstehen können, aber die schreien zu Gott Tag und Nacht für die Gemeinde. Das sind die Säulen der Gemeinde. Das sind die wahren Säulen. Ich möchte euch das als alte Menschen so sagen. Wenn Gott euch ein Stück weit zurückgenommen hat, Krankheit bedingt oder weil ihr einfach nicht mehr so könnt, seid darüber nicht traurig. Jetzt beginnt eigentlich der schönste Dienst. Jetzt dürft ihr ständig den Arm Gottes vor dem Thron bewegen. Und das ist der Dienst, der mit am wichtigsten ist für die Gemeinde. Die anderen Dienste, die können jung machen, die noch frisch und dynamisch sind. Man braucht beide. Man braucht Mose, der oben im zweiten Buch Mose 17, der Kampf in Amalek. Mose hielt die Arme hoch, das ist ein Zeichen des Gebets. Und Josua, der war noch ein kräftiger junger Kerl, der kämpfte unten. Und es steht in der Bibel, als die Arme runtergingen, hat er unten verloren. Das heißt, der Josua konnte gar nichts ohne Mose. Und als die Arme wieder oben waren, dann konnte er wieder siegen. Und Mose hätte seine Hände halten können bis heute. Amalekiter wäre nicht umgebracht worden. Josua musste da unten kämpfen. Sie brauchten sich gegenseitig, der Beter und der Praktische, und alle brauchten ihn, unseren Herrn. Das ist biblische Teamarbeit. Der Kranke soll beten. Zeiten der Krankheit sollen für uns zu einer Zeit des Gebets werden, das uns näher zum Herrn bringt. Zu einer Zeit, in der wir Jesus Christus besser kennenlernen. Markus Kapitel 1, Vers 40 bis 42. Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Matthäus 26, 39 bis 44. Das sind Bibelstellen, die uns zeigen, was auch Jesus erlebt hat. In Hebräer 5, 8, er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Jesus lernte Gehorsam durch die ganzen Nöte, die auf ihn einprasselten. In Matthäus 26, als Jesus dort in Gethsemane rief, Vater, wenn du willst, dann kann dieser Kelch vorüber, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das macht er dreimal. Was für ein Gebet. Was für ein Gebet. Das Bittgebet in angefochtener Lage und das Loblied aus fröhlichem Herzen gehören zueinander, laut Jakobus 5, Vers 13. Das ist oft so eng miteinander verbunden. Kannst dich in dein Leben vielleicht erinnern, vor 3 Monaten warst du noch in einem Zustand vielleicht, wo du sagtest, also das und das wird nie sich verbessern und jetzt hat Gott Gnade geschenkt. Vor 3 Monaten hast du Leidlieder gesungen, Klagelieder und jetzt darfst du vielleicht Loblieder singen. Und das ist in unserem Leben oft so. Wichtig für uns ist, Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche oder der Rettungsanker in Notzeiten. Wir sollen nicht erst warten, bis wir auf dem Krankenlager sind. Ich bin Gott so dankbar, dass er trotzdem nicht so beleidigt ist, dass er so ein großes Herz für uns hat. Der Kranke soll beten. Und das Gebet der Ältesten. Die Ältesten handeln stellvertretend für die Gemeinde. Mit ihnen tritt Jesus selbst auf verborgene Weise an das Krankenbett. Carlo, das ist eine hohe Verantwortung, die der Herr uns gegeben hat. Jesus selbst will dort gegenwärtig sein. In Jakobus 5, 14 und 15 stehen im griechischen Text 2 verschiedene Worte für krank sein. Dieses Kranksein, was Jakobus hier meint, das Wort heißt Asthenein und Kamnein, die beide darauf hinweisen, dass es sich um einen Kranken handelt, der sich im Zustand akuter körperlicher Schwäche befindet, der hoffnungslos krank ist, dem menschlich gesehen nur noch das Sterben bleibt. Das ist hier gemeint, in Jakobus 5. Mit meinen Worten, es ist jemand, der aufgegeben wurde. Und wir merken, dass Gott keinen aufgibt. Menschlich gesehen ist dieser Mensch, für den hier gebetet worden soll, ist aufgegeben. Das Gespräch mit den Ältesten der Gemeinde, veranlasst durch eine Krankheit, kann dazu dienen, dass Bereiche unseres Lebens, die bisher noch nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes standen, in die Hand von Jesus Christus gegeben werden. Auf diese Weise kann eine Krankheit zu einer vermehrten Heiligung des Lebens führen. Ist es nicht oft so in unserem Leben? Wann hast du nachgedacht, dein Leben ganz neu Jesus zu übergeben? Im Sonnenschein deines Lebens oder als du total im Sturm warst, am Boden warst? Wann denkst du darüber nach, Jesus sein Leben ganz neu zu übergeben? Wenn du am Boden bist. Wenn es kurz vor dem Tod steht. Geschwister, deswegen lässt Gott oft die Krankheit in unserem Leben zu. Die Krankheit ist eines der größten Erziehungsmittel, die Gott einsetzt, um uns zu formen. Ich will damit nicht sagen, dass Krankheit ein Segen ist. Der Ursprung der Krankheit ist durch Sünde. Das ist der Ursprung, durch die Sünde. Aber Gott ist so gnädig, dass er das, was eigentlich ursprünglich von der Sünde war, umdrehen kann und lässt Krankheit in unserem Leben zu und lässt daraus Segen werden. Und das haben wir alle schon erfahren. Sieh mal dort, wo wir so richtig am Boden lagen, in der Krankheit, in der Not, Haben wir auch Erfahrungen mit ihm gemacht? Und diese Erfahrungen haben uns oft näher und dichter zum Herrn Jesus gebracht als vor unserer Krankheit. Und das Gebet der Gemeinde ist ein schöner Satz. Bekenntnis der Sünden hat das Ziel, Jesus in die Vergangenheit mitzunehmen. Jakobus 5 sagt, bekennt einander die Sünden. Mit dem Ziel, Jesus in die Vergangenheit mitzunehmen. Gestern war ich mit Carlo wieder im UG. Da sind wir ja öfters. Und gestern habe ich etwas diesen Leuten weitergegeben. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne mal hören, was habt ihr mit Jesus erlebt? Und das war interessant. Wie alle drei erzählten von Zerbruch ihres Lebens, von schwierigen Situationen und wie sie ehrlich auch bekannt haben, wo sie verkehrt gelaufen sind. Ich glaube, die sind alle, nachdem wir aufgestanden sind, leichter in die Zellen zurückgegangen. Wenn Sünde aus deinem Leben ausgelöscht wird, geht's dir besser. Sünde hat eine wahnsinnige Macht zu zerstören. Und deswegen bin ich mein Heiland Jesus Christus so dankbar, dass sein Blut uns reinmacht von aller Schuld und Sünde. Und jetzt passt gut auf. Für euch Geschwister, hört genau zu. Natürlich kann nur dann ein Gemeindemitglied die Gemeinde zur Fürbitte aufrufen, wenn es selbst in einem ungebrochenen Verhältnis zur Gemeinde steht, sich nicht nur als Randsiedler je und dann mal im Gottesdienst sehen lässt, sondern engagiert mit der Gemeinde lebt. In dieser Hinsicht kann eine Krankheitszeit eine Gelegenheit Gottes für einen Menschen sein, dass er sein Verhältnis zur Gemeinde der Gläubigen am Ort, wo er lebt, überprüft und in Ordnung bringt. Wie sollen denn die Ältesten für den Kranken beten, wie sollen die Ältesten für den Kranken beten, wenn dieser gläubige Mensch sich nie blicken lässt? Wie soll die Gemeinde teilhaben an seiner Not, wenn er nie da ist? Deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber, versäumt nicht eure Zusammenkünfte. Das ist der Segen der Gemeinde. Und wir rauben uns diesen Segen, wenn wir meinen, die Gemeinde, ab und zu gehe ich mein und mal wieder nicht. Leute, ihr schneidet euch selbst in euren geistlichen Finger, wenn ihr glaubt, dass ihr euch einen Gefallen tut. Manche Christen sagen, habe ich schon gehört, so, ich bin doch jetzt wieder hier. Als wenn sie Gott einen Gefallen tun. Du tust dir einen Gefallen, wenn du kommst. Gott ist völlig glückselig. Gott ist vollkommen glücklich in sich selbst. Er hat keine Schuld und keine Sünde. Aber du bist ein verlorener Sünder. Du bist jemand, der die Vergebung der Schuld braucht, der Zuspruch braucht. Und Gott möchte dir das jeden Sonntag geben. Hier ist der Ort, wo Gott segnen will. Und nicht zu Hause vorm Fernseher und auch nicht beim Angeln oder beim Kegeln oder beim Fußballspielen oder beim Bowlingspielen. Das könnt ihr alles machen innerhalb der Woche. Aber der Sonntag ist der Tag des Herrn. Glauben wir wirklich, dass Jesus Sonntag hier gegenwärtig ist? Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Dann dürfen wir ihn doch nicht stehen lassen, alleine hier, oder? Wenn ich einen wichtigen Termin habe mit einem Menschen, der mir wichtig ist, dann muss ich schon kurz vorm Tod sein, wenn ich da nicht erscheine. Und so sollte es für uns selbstverständlich sein. Sonntags gehört ein Kind Gottes im Gottesdienst. Unsere Baby Marka, die mittlerweile schon beim Herrn ist, die war mir eine große Hilfe, treu zu sein. Der Frau ging es oft sehr schlecht. Die war sehr krank. Ich habe mit ihr so manches Mal Gespräche gehabt. Ich sage, Baby Marka, bleib doch lieber zu Hause. Nee, sagt sie. Zu Hause habe ich auch Migräne. Hier auch. Aber hier bin ich unter Gottes Wort. Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich schwach und krank und kaputt in den Gottesdienst ging und danach war ich wieder voller Freude. Der Hinweis in Jakobus 5 auf das Gebet des Elia könnte uns auch dazu anleiten, mehrmals zu beten. Hier wird ja Elia als Beispiel genommen, dass wir beten sollen wie er. Wenn wir in 1. Könige 18 lesen, dann hat er mehrmals gebetet, dass es regnete. Und das ist für uns eine Anleitung, dass auch wir als Älteste für den Kranken nicht nur einmal beten und dann sagen, ja, dann war das jetzt des Herrn Wille, dass du krank bleibst. Nein, wir dürfen auch öfters beten. So wie Elia in 1. König 18. Er wird ja hier mit reingebracht. Jetzt kommt eine wichtige Sache, die oft überbetont wird. Nämlich die Salbung mit dem Öl. Das spielt ja da auch eine Rolle. In der antiken Welt war das Salben mit Öl eine Form medizinischer und pflegerischer Versorgung des Kranken. Das hat man damals so gemacht. Das ist so auch ein Stück weit schon eine Hinweis dafür, dass Gott auch Medizin segnen will. Es gibt ja auch überdrehte Christen, da komme ich nachher, die sagen, nee, ein Christ darf keine Medizin nehmen. Wir beten auch so und wir brauchen das nicht. Das sind überdrehte, fromme Spinner. Hier ist es auch so, dass dieses Öl auch schon ein Hinweis ist, dass auch Medikamente unter den Segen Gottes stehen. Aber es gibt auch noch eine andere Auslegung des Öles. So wie im Alten Testament die heiligen Geräte für die Stiftshütte und für den Tempel in feierlicher Weise gesalbt wurden, als Ausdruck der Übergabe an Gott. Im gleichen Sinn soll sich der Kranke durch den Vorgang der Ölung mit Leib und Seele Gott ausliefern. Das Öl hat auch eine Bedeutung, eine Symbolik. So wie das Öl auf den Kranken raufkommt, so will man damit auch sagen, so weiht sich dieser Kranke ganz neu den Herrn. Also beide Sachen sind da drin. Einmal die Arznei, die Medikamente und einmal auch die Übergabe an dem Herrn. Aber jetzt ist etwas wichtig, dieser Satz, der kommt jetzt. Die Wirkung des Gebets hängt weder von der Handauflegung noch von der Salbung mit Öl ab. Sie ist letztlich auch nicht an die Vollmacht der Ältesten und einen großen Glauben des Kranken gebunden, sondern die Erhörung des Gebets ist eine Gnade des Herrn, in dessen Name, nach dessen Willen das alles geschieht. Und das ist wichtig. Manche sagen, ja, ihr habt aber die Hände nicht aufgelegt. Das steht ja da auch so nicht drinne. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten. Über ihn beten deutet darauf hin, dass sie wahrscheinlich die Hände aufgelegt haben. Aber wörtlich steht das da nicht drinne. Wir dürfen die Hände auflegen, wenn wir mit den Kranken beten. Aber ob ich die jetzt auflege oder nicht, dadurch wird er nicht gesund oder bleibt krank. Und auch nicht, wenn ich Öl rauf tue. Wenn ich das Öl rauf tue als Symbolik für mich, als Zeichen, ich salbe ihn und will damit ausdrücken, ich weihe dich neu dem Herrn. Dann ja. Wenn da aber eine christliche Zauberei hintersteckt, dass man denkt, durch dieses Öl wird der Kranke gesund, dann schmeißt das Öl weg. Oder esst das mit Salat. Aber macht nicht so einen Unfug. Ich kenne Leute, ich würde das nicht so ernst sagen, die sind so. Nee, der Herr kann jetzt nicht heilen, wir haben kein Öl. Oha, das ist christliche Magie. Das ist christliche Magie. Das Gebet der Ältesten zielt also nicht zuerst auf die Wiederherstellung der körperlichen Unversehrtheit, sondern auf das ewige Heil des Kranken, die Rettung im Endgericht. Retten ist etwas anderes als heilen. Es bedeutet in Jakobus 5, 13 und 18, dass der Kranke in der Hand von Jesus bleibt. Wenn entsteht, dass der Herr hier sagt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Dieses Wort aufrichten heißt in unserem Wort, Gott selbst wird den Kranken durch das ihm zugesprochene Wort trösten und ihm neuen Mut geben. Und dann ist etwas wichtig, dass man dieses Gebet mitnimmt. Herr, mache es so mit mir, wie es nach deinem Ratschluss für mich das Beste ist. Und das kann dazu auch führen, Geschwister, dass Leute, die ihr Leben bereinigt haben, also Jakobus 5 zeigt uns, es gibt eine Möglichkeit, dass man krank wird durch Sünde. Ja, das gibt es. Aber jetzt dazu sagen, das habe ich mit der anderen CD ja ausführlich erklärt, jeder, der krank ist, hat gesündigt. Nein. Aber wir lesen hier, dass unbekannte Schuld dazu führen kann, dass man krank bleibt. Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Aber daraus eine Lehre zu machen, dass jeder, der krank ist, gesündigt hat, ist unbiblisch. Was für uns jetzt ganz wichtig ist, Gott hat die Ewigkeit vor Augen. Und du und ich, wir können nicht über einen anderen Menschen bestimmen, auch wenn wir das so möchten. Wenn ich Gott wäre, würde meine ganzen Leute, die werden alle da sein, die würden alle ewig hier bleiben. Da wird keiner gehen. Aber Gott hat einen anderen Blick. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich nicht irgendwo gefreut hätte, hätte Gott noch mein Dada hier ein bisschen gelassen. Wenn ich das behaupten würde, dass das nicht so ist, dann lüge ich. Ich hätte ihn schon noch ein paar Jahre gern gehabt. Aber Gott hat es anders vorgesehen. Und ich weiß, dass Gott ihn noch mehr liebt, als ich ihn je geliebt habe. Und ich weiß, dass es bei Jesus Lichtjahre besser ist als hier. Und deswegen sage ich, Herr, okay, das tut mir, bricht mir mein Herz. Aber Christen sagen nicht tschüss. Die sagen auf Wiedersehen. Wir müssen uns nur warm anziehen, wenn wir vor dem Throne sind und unsere Lieben wiedersehen. Wir werden staunen, wie herrlich und schön sie sind. Wir werden uns gegenseitig wohl mal in die Backen kneifen und sagen, bist du das wirklich? Siehst du so schön aus? Früher warst du im Rollstuhl und jetzt, kennt ihr diesen Usain Bolt, diesen Weltrekordler 100 Meter Lauf? Der ist eine Schnecke dagegen. Unsere Verstorbenen, Kranken, die so bei den Herrn gegangen sind, vielleicht gezeichnet vom Tode und sind dann in den Tod gegangen. Leute, die springen da oben rum. Die sind glücklich. Da gibt's keinen Rollstuhl mehr da oben. Auch keine anderen Dinge, die uns hier gehindert haben. Aber der schwerste Weg für uns ist, das anzunehmen. Ich kenne Geschwister, die sind viel gläubiger als ich. Die sind schwer erkrankt. Und bei all dem Beten hat der Herr sie heimgeholt. Und dafür ein Ja zu haben, das kann man leicht sagen, wenn das Menschen sind, die uns nichts angehen. Aber was ist, wenn es mein Kind ist? Oder meine Frau? Dann zu sagen, Herr, ich lege es in deine Hand. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist der schwerste Schritt der Übergabe, oder? Aber wir müssen das den Leuten sagen. Gott kann auch so entscheiden. Wir müssen aber immer wissen, dass er den Durchblick hat. Er weiß, dass wir vielleicht darunter fast zerbrechen können. Aber wir müssen als Menschen diese Demut aufbringen, zu sagen, Herr, letztendlich blicken wir da nicht durch. Leiden gehören dazu. Zu unserem Leben. Ohne Leiden keine Verherrlichung. Es gibt Bibelstellen. 1. Korinther 15, 42. Römer 8, 18. Johannes 11, 3 bis 4. Das schlage ich mal auf. Und kennt ihr den Lazarus, als er so krank war? Herr, siehe den, den du lieb hast. Er ist krank. Das ist das, was wir oft nicht verstehen. Mensch, Lazarus hat dich doch geliebt, Herr. Und er stirbt. Und ich kann diese Maria und die Martha, wenn du hier gewesen wärst, der wäre nicht gestorben. Bibelleser, ich möchte euch was sagen. Das ist mir in der Vorbereitung nochmal neu groß geworden. Jetzt passt gut auf. Es gibt keine Bibelstelle. Wenn du eine findest, zeig sie mir. Es gibt keine Bibelstelle, wo in der Gegenwart des Herrn Jesus jemand gestorben ist. Am Kreuz ist er zuerst gestorben und dann die anderen neben ihm. Haben die Soldaten sich gewundert, wieso ist er denn schon tot? Wisst ihr, das war so, das ist für mich ein gewaltiges Bild. In der Gegenwart des lebendigen Gottes gibt es keinen Tod. Ist dir schon mal aufgefallen? Lies mal das Neue Testament, die Evangelien. Als Jesus leibhaft da war, und die Maria, die hat nicht Unrecht. Herr, wenn du da gewesen wärst, der wäre nicht gestorben. Da bin ich von überzeugt. Der wäre da auch nicht gestorben. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Jesaja 48, Vers 10 im Alten Testament, Geschwister, da steht schon etwas Interessantes drin. Da sagt Gott, ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Ihr kennt euch alle so ein bisschen mit Gold aus. Gold hat Schmutz, wenn es nicht gereinigt wird. Dann kommst du ins Feuer und dann bildet sich die Schlacke oben, der Schmutz. Der muss raus. So muss Gott dich oft in Leid hineinführen. Das ist nicht angenehm. Aber sonst kommt die Schlacke deines Lebens, das Böse, nicht zum Vorschein. Sonst kann Gott nicht dich ähnlicher machen, seinen Sohn. Wir haben alle Unarten an uns. Und wenn wir in den Schmelzofen Gottes kommen, dann formt uns der Vater in das Bild seines Sohnes. Ist dir schon mal aufgefallen, Menschen, die durch viel Leid gegangen sind, das sind oft demütige Menschen. Und wenn sie das gelernt haben, sind es die dankbarsten Menschen. Menschen, die vielleicht nicht gehen konnten und Gott hat ein Wunder bewirkt und sie konnten endlich diesen Rollstuhl verlassen. Das sind Leute, die das Erste, was sie morgens tun, ist nicht zu beklagen, dass es regnet oder dass es kälter wird oder dass die Heizung ausgefallen ist. Die stehen morgens auf und sagen, Vater, ich danke dir so, dass ich gehen darf. Und da halte ich mal mit Menschen, die durch viel Elend gegangen sind und die Gott durchgetragen hat. Wenn du ehrlich bist, sind das die Menschen, wo du merkst, eigentlich merke ich in ihrer Gegenwart am meisten, dass Jesus lebt. Die am meisten durchlitten haben, sind die, die am meisten Jesus widerstrahlen. Mein Schwager persönlich ist mir das größte Vorbild. Das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Ich bin zwar älter als er und länger im Glauben, das ist aber für Gott alles nicht so entscheidend. Wie er das annimmt, wie er die Herrlichkeit Gottes in seiner Krankheit widerstrahlt, wie mit was von Humor. Leute, in so einer Lebenssituation machen wir Scherze und die Chemotherapie neben ihn und wir machen Witze, wir lachen den ganzen Tag. Die Leute haben gedacht, wir sind irgendwo, wir haben irgendwas eingenommen. Und das war nicht gespielt. Da kommen natürlich auch die Phasen, wo mein Schwager weint, das 1000%ig, die gibt's und das ist auch normal, er ist ein Mensch. Aber manchmal habe ich gedacht, er ist nicht von dieser Welt, wie kann der so strahlen? Aber ich war innerlich stolz auf ihn. Und auf Jesus. Ich war ja bis jetzt jedes Mal mit, wenn sie da unten waren in Berlin. Und bei all dem Leid ist es für mich unglaublich, wie missionarisch Gott ihn gebraucht. Letztens hat er wieder jemanden zu ihm geführt. Ein Mann, der menschlich gesehen alles hat, Geld ohne Ende und alles, aber hat keine Freunde, ist einsam. Durch Angelo durfte ich mit ihm sprechen. Ich sage, Angelo, du bist der beste Missionar. Du führst die Menschen so zu dem Herrn, das ist unglaublich. Den hätte von uns keiner erreicht. Nie, der hätte gar nicht zugehört, wenn wir mit denen geredet hätten. Aber als er Angelo so gesehen hat, da ging er zu ihm, hat ihn umarmt und er hat das ihn abgenommen. Und das möchte ich euch heute auch sagen. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich da noch weiter diese Wege so gehen möchte. Mein Gebet ist, Herr, mach ihn gesund und dass der Junge wieder richtig gesund ist und dann Berlin Buch, danke, dass es dich gibt, aber wir möchten dich so schnell nicht mehr wiedersehen. Aber eins sage ich euch, Gott hat eine ganz andere Bewertung. Ich bin davon überzeugt, dass einer von diesen Menschen, vielleicht sogar alle, sich für Jesus entschieden haben. Und wenn ein Mensch dort gerettet worden wäre, für uns hat sich das nicht gelohnt, die Krankheit, müssen wir ehrlich sein, aber für Gott. Und die Belohnung, die mein Schwager dann vor ihm kriegt, weil er stillgehalten hat, das ist das richtige Wort, was ich bei meinem Schwager sehe. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte die Bibel aus dem Fenster rausgeschmissen vielleicht. Vielleicht wäre ich völlig abgefallen vom Glauben. Und er ist noch so jung im Glauben und ich stehe da manchmal neben ihm und weiß gar nicht, wer ist jetzt eigentlich weiter im Glauben? Herr, das ist so eine klare Frage. Er. Das bisschen, was ich habe, das gebe ich ihm, aber er gibt mir ja 100-mal mehr. Dort in Berlin sind das Begegnungen, wo ich immer wieder merke, dass Jesus greifbar nah, der ist neben uns. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er so zwischen uns da durchgeht. Die Leute gucken uns dann manchmal an, die sagen, wir haben ja eine Marmel da oben. Und dann gucken wir uns manchmal an, sage, Schwager ist doch unnormal, oder? Das Erste, was er sagt, geht raus. Guck mal, ah, krass, so Ivetra-Bolle. Da habe ich gesagt, was? Nehmen sich die Schämung? Ich habe für gar keinen Blick gehabt. Ich habe ihn angeguckt und er sieht Gottes Schöpfung. Das sind Menschen des Glaubens. Gott hat seinen Kindern keinen Sonderstatus eingeräumt. Der Glaube an Jesus Christus schützt uns nicht vor Katastrophen und bewahrt uns nicht vor schwerer Krankheit. Aber Gott ist im Sturm und in der Feuerprobe dabei. Kennt ihr die drei Freunde von Daniel, als sie in diesen Feuerofen reingeschmissen wurden? Sie werden reingeschmissen in einen Feuerofen. Die Soldaten, die sie reingeschmissen haben, sind alle gestorben, so heiß war das. Und dann lesen wir in der Bibel, plötzlich guckt der König da und sagt, hey, ich habe doch drei reingeschmissen, da sind ja jetzt vier. Und einer sieht aus wie der Sohn des Höchsten. Jesus war mitten in diesen Feuerofen. Und sie kommen raus und sagt, kommt raus. Und dann steht in der Bibel, nichts Verbranntes hat gerochen. Ich kriege so eine Gänsehaut, wenn ich das ausspreche, weil das ist doch unglaublich, was unser Herr kann. Merkt ihr das? In dein Schmelzofen, wo du bist, da ist in der unsichtbaren Welt einer da, der Sohn des Höchsten. Er ist sich nicht zu schade. Er stand nicht vor dem Ofen, auch nicht über dem Ofen. Er war im Ofen. Und das darfst du mitnehmen in deiner Krankheit. Darf ich zum Arzt gehen? Der zweite Punkt. Darf ich Medikamente nehmen? In 2. Mose 15, 26, da heißt es, wo der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. In Jeremia, schlage ich mal auf, Jeremia 8, 22, ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Also hier sagt die Bibel klar, auch in 2. Könige 20, als Hiskia gesund wird, da hat er aus Feigen irgendeine Paste gemacht, der Jesaja, und legt das auf ihn rauf, Medikamente. In 2. Mose 21, 18, 19 steht, dass wir nach der Behandlung auch den Arzt entlohnen sollen. Also das sind Bibelstellen, die beweisen, dass es sowohl erlaubt ist, zum Arzt zu gehen, auch erlaubt ist, Medikamente zu nehmen. Und dann gibt es eine Paradebibelstelle für diese durchgeknallten Christen, die meinen, nein, ein Christ, kein Arzt und keine Medikamente. Und dann zitieren sie 2. König 16, Asa, der krank war, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. 2. Chronik 16, Vers 12. Und dann sagt mal, weil er das getan hat, ist er krank gewesen. Also er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Man darf nicht zum Arzt gehen. Mach nicht den Fehler wie Asa. Das würde ja hier stehen, ne? Das ist ja eine Anklage. Er suchte nicht den Herrn, sondern die Ärzte und er blieb krank. Wenn man das jetzt so lesen würde, würde man sagen, ja, das stimmt. Ist ja eine klare Anklage gegen den Arzt. Aber jetzt passt gut auf. Deswegen ist es wichtig, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte Israel auskennt. Die Priesterärzte, die Asa rufen ließ, gehörten zum Kultpersonal der heidnischen Tempel auf den Höhen außerhalb von Jerusalems. Asa wünschte, durch die Macht dieser fremden Götter geheilt zu werden. Er vertraute auf den Zauber und die von Götzendienern angebotenen Wunderheilung. Das kann man natürlich nicht so lesen, wenn man nur das liest. Aber wenn man in die Geschichtsbücher guckt, dann weiß man, zu der Zeit, als Asa war, waren die Ärzte, das waren diese Wunderheiler, die mit okkulten Praktiken Menschen geheilt werden. Und das wirft Gott vor. Gott sagt, Ärzte generell, es gibt ja die Apokryphen, das sind jüdische Geschichtsbücher, die nicht zur Bibel aufgenommen wurden, aber die wertvolle Inhalte auch haben. Nicht alle, aber manche. Und in Sirach 38, in den Apokryphen, da steht ein ganz langer Bericht, da lobt Gott die Ärzte und sagt, geht zu ihnen hin, ich segne ihn, ich helfe ihnen, dass er euch Gutes tun kann. Also, was können wir daraus nehmen? Ich darf zum Arzt gehen und wir sollten Gott dafür danken, dass es gute Ärzte gibt. Aber wir sollten nicht Menschenkult betreiben. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass wir dort in Berlin Buch sind. Ich bin dankbar, dass ihn vielleicht mit einer der besten Chirurgen, den es momentan auf Gottes Erdboden gibt, dass er ihn auch operiert. Das macht mich natürlich auch und bestimmt meine Schwiegereltern noch mehr. Freut einen das, dass solche Ärzte da sind. Aber ich bin ehrlich, an erster Stelle freue ich mich, dass der Herr, mein Gott, seine Hand über ihn hat. Er ist der größte Arzt. Und das wird so bleiben. Und wir dürfen Medikamente nehmen. Also nicht fromm durchdrehen. Aber bei den Medikamenten sollten wir auch achten, dass es nichts irgendwo ist, was aus der Dunkelecke kommt. Die sogenannten Bachblüten, die Homöopathie, die immer so angepriesen wird. Ich werde uns mal einen Vortrag halten über dieses Thema. Nicht alles, was sich naturmäßig und vernünftig anhört, ist auch wirklich von Gott. Da stecken manchmal okkulte Mächte hinter. Manche Leute sagen, ja, die Wirkung wissen wir auch nicht. Ja, ich weiß, wo die Wirkung herkommt. Aber nicht von Gott. Und das Letzte. Gibt es denn irgendwann für uns eine Zeit ohne Krankheit, ohne Tod und ohne Leid? Und da sagt der Apostel Paulus, ich denke, ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das möchte ich euch so sagen, Geschwister, Gott hat einen anderen Blickwinkel. Er sieht dein Ende vom Anfang. Er sieht dein Ende vom Anfang. Und wenn wir aushalten, dann werden wir belohnt. Wenn du ein Kind Gottes bist, manche sagen, ich muss von dieser Erde gehen und werde sie nie mehr betreten dürfen. Dann kann ich nur sagen, oh, oh, armer Christ, dass du deine Bibel nicht kennst. In meiner Bibel steht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Diese wird verbrennen, Gott sei Lob und Dank. Die wird von Sünde gereinigt werden. Und dann schafft Gott einen neuen Himmel, neue Erde. Und auf dieser Erde werden wir ewig gehen. Jesus hat uns das verlorene Paradies zurückgeholt. Habt ihr euch nicht manchmal danach gesehnt, Adam und Eva vor dem Sündenfall, wie Gott mit ihnen im Garten spazieren ging? Könnt ihr euch mal vorstellen, wie der Garten aussah ohne Sünde? Hast du schon mal Früchte gesehen, Bäume gesehen, Tiere gesehen ohne Sünde? Nie, keiner von uns. Es gibt Tiere in der Naturwelt, die sind so hübsch. Es gibt Vögel, da kann ich anbeten, Gott sagen, Gott, was bist du für ein Schöpfer? Aber die sind todhässlich gegen die, die wir sehen werden. Wir werden das erste Mal, wenn wir bei ihm sind, wenn der neue Himmel und die neue Erde sein wird, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass du dich darauf aufreißt. Wir werden das erste Mal die Natur sehen ohne Sünde. Wir werden Gewässer sehen, wir werden Tiere sehen. Wir werden das erste Mal in unserem Leben Menschen sehen ohne Sünde. Und wir werden ihn sehen. Freust du dich darauf? Freust du dich darauf, eines Tages ihn zu sehen? Tod und Sünde und Krankheit und Leid und Satan, endlich vorbei. Wir werden eines Tages für alles mehr als entschädigt. Hier müssen wir manches Leid haben. Hier müssen wir mit mancher Krankheit leben. Vielleicht stirbt der eine früher, der andere später. Aber Leute, lasst uns den Herrn treu bleiben. Das Ziel, auf das wir zugehen. Tante Gertrud sagt zu Recht, das Beste kommt noch. Lasst euch den Himmel nicht rauben. Lasst euch nicht den Himmel rauben. Halte aus in Leid neben Jesus. Wir werden in der Ewigkeit vielleicht das Gefühl haben, es kann nicht besser werden. Und dann werden wir jeden Tag neu merken, wir liegen falsch. Gott setzt jeden Tag in der Ewigkeit einen drauf. Er überrascht uns dort ständig. Leute, vielleicht hast du dich immer schon gesehnt, andere Länder zu bereisen. Manche haben das Geld nicht. Wenn ich richtig Geld hätte, ich würde die ganze Welt mir angucken, oder? Hast du dich schon mal danach gesehnt? Ich würde auch gerne mal richtig Urlaub machen, wo, aber wir können ihn nicht bezahlen. Aber Geschwister, bleib ganz locker. Wir werden die Ewigkeit verbringen auf einer neuen Erde. Da sind die schönsten Orte auf dieser Welt hässlich. Kannst du dir das vorstellen, die Seychellen, dieses Meer? Kann man das toppen? Gott sagt, das ist eine Wasserwitze. Wenn du meine Ewigkeit siehst, wenn ich dir ein Stück weit den Himmel öffnen werde, wenn du weißt, was auf dich wartet, lieber Christ, dann wirst du nur ein Ziel haben. Und das ist das Ziel, was Paulus hatte. Paulus sagt, Herr, ich möchte bei dir sein. Wir weinen um unsere Verstorbenen und wir dürfen weinen. Sie da oben, die gucken vielleicht auf uns und sagen, liebe Kinder, liebe Menschen, wenn ihr wüsstet, wie gut es uns hier geht. Ihr habt keine Ahnung, wie gut es uns hier oben geht. Und ihre Sehnsucht ist, dass wir verbunden werden. Und der Tag kommt, das sage ich euch. Der Tag kommt, wo wir vor dem Angesicht Gottes sind. Und ich sage euch das, Geschwister, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich freue mich, meine Menschen wiederzusehen, meinen Vater wiederzusehen, Mami Flieger wiederzusehen. Da wird sie voller Elan sein, voller Kraft. Wir werden unsere Menschen dort wiedersehen. Aber wisst ihr, das wird alles noch nicht das sein, wo wir so Saltos machen werden. Das wird schon gewaltig sein. Aber ich stelle mir das so bildlich vor, dass wir uns dann gegenseitig an die Hände fassen und sagen, du hast ihn noch nicht gesehen. Komm, wir gehen zu ihm. Und wenn wir dann vor unseren Herrn stehen, ich sage euch das, dann werden wir auf unsere Knie fallen. Dann werden wir auf unsere Knie fallen und werden nicht mehr kein Wort rauskriegen. Wir werden seine Füße küssen und werden sagen, Herr, das kann doch nicht wahr sein, dass es wirklich wahr ist, dass ich hier bin. Geschwister, und dann wird sich alles lohnen. Hier müssen wir durch manches Leid. Aber ich habe euch versucht, mit Gottes Hilfe ein Stück weit heute den Himmel zu öffnen, was auf uns wartet. Und ich möchte euch eins sagen. Das möchte ich euch Mut machen sagen. Wisst ihr, worauf ich mich so gefreut habe in den letzten 5 Tagen? Als ich gehört habe, dass unsere Bibel Giller langsam dem Ende zugeht. Und ich habe gehört, die Ärzte waren sich zu 100% überzeugt, dass sie erstickt. Das waren sie bei Tante Kempfert auch. Und ich sage euch das ehrlich, ich habe selten in meinem Leben so den Herrn angefleht. Ich habe gesagt, Herr, ich flehe dich von ganzem Herzen an. Lass sie nicht ersticken. Und sie ist ganz friedlich rübergegangen. Unser Herr kann das. Und wenn die letzte Stunde in dein und mein Leben kommt, dann möchte ich euch zum Schluss dieses Bild mitgeben, was Spurgeon mal jemand mitgegeben hat. Wir wissen nicht, wann wir gehen und wie wir gehen. Aber wenn der Tod an uns rankommen will, dann sage ich euch jetzt etwas. Dann wird es so sein. Der Tod wird nach uns greifen, wie der Schatten. Aber es ist nur ein Schatten, der kann nichts. Ich kann das Kreuz nicht umhauen. Der Tod kann uns nicht wegdrücken. Weil Jesus ihn besiegt hat. In dem Moment, wo deine letzte Sekunde kommt, dann holt er dich ab. Da kannst du dich drauf verlassen. Entweder er kommt persönlich oder er schickt ein paar Engel dorthin, macht einen Lieferservice der besten Art. Aber du wirst nie allein sein. In der gleichen Sekunde, wo du den letzten Atemzug machst, bist du am Ziel. Und ich gönne das unsere Geschwister, dass sie da oben sind. Und so Gott will, das ist mein größter Wunsch, kommt Jesus wieder und dann rückt uns, dann müssen wir diesen Tod gar nicht erschmecken und dann sind wir ewig bei ihm. Das möge der Herr schenken, dass hier keiner drinne ist, der diesen Ort eines Tages versäumt. Amen. Ich möchte